Hallo und herzlich willkommen zu Unboxed, Stories ans Licht gebracht. Wir sind natürlich nicht Lisa Sophie, sondern Katharina und Marvin vom Podcast Epochentrotter.
Eurem Podcast über Geschichte und Geschichtsbilder. Als Reisende durch die Vergangenheit entführen wir euch an entlegene Orte und in mysteriöse Jahrhunderte. Dabei haben wir eine besondere Vorliebe für die Verarbeitung von Geschichte in Film, Fernsehen und der Popkultur.
Bei Epochentrotter stoßt ihr daher immer wieder auf kritische Filmanalysen, in denen wir mit zahlreichen Klischees aufräumen. Marvin und ich gehen mit euch noch einen Schritt weiter in die Geschichte hinein und präsentieren die Themen gerne von ihrer weniger bekannten Seite.
Bei uns erfahrt ihr, dass Anne Boleyn mehr als nur die tragische Ehefrau Heinrichs des VIII. War und zu den gebildetsten Frauen ihrer Zeit gehörte. Ihr erfahrt, ob es wirklich einen Robin Hood gab und warum die weltberühmte Büste der Nofretete ein geraubtes Kunstwerk sein könnte.
Um einen solch spannenden Kriminalfall geht es heute ja auch bei Unboxed. Und damit übergeben wir wieder an Lisa Sophie. Ihr findet Epochentrotter hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf euch.
Es ist eine junge Frau drauf zu sehen in einem hellblauen Kleid mit einer, ja, ich würde sagen, Blumenkrone im Haar. Und die Frau beugt sich so ein bisschen nach unten und unten im Gras. Der größte Teil dieses Bildes ist Gras. Ist ein kleiner Frosch. Ich will jetzt erstmal natürlich wissen, wer hat dieses Originalbild gemalt? Wer war das?
Das war der Franz von Stuck, ein berühmter, ja, in München tätiger Künstler, der seine Gemälde damals sehr gut verkaufen konnte.
Bevor wir jetzt weiter über diese Bilder reden, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, also mein Name ist Bernhard Wörle und ich bin seit 2010 hier am Deutschen Museum. Eingestellt worden bin ich hier tatsächlich, weil es vorher niemanden gab, der sich hauptamtlich um unsere Sammlungsdatenbank gekümmert hat.
Du hast Anfang 2022 einen großen Kunstraub im Deutschen Museum entdeckt. Wie genau das passiert ist, darüber will ich gleich mit dir reden. Aber jetzt will ich erstmal wissen, ob das Bild, was ich mir hier gerade angeschaut habe, das Original ist oder die Fälschung.
Das ist die Fälschung.
Boah, woran erkennt man, was eine Fälschung ist oder nicht? Vor allem, wenn man wie ich wirklich ein Laie ist auf dem Gebiet der Kunst.
Ja, das ist uns auch erst nicht aufgefallen, weil die Vorderseite sieht tatsächlich, wenn du jetzt mal ein Blatt weiterblätterst, das ist das Original.
Ah, okay.
Und die Vorderseite ist gar nicht so schlecht gefälscht worden. Also wenn man nicht sehr genau hinschaut, fällt einem erstmal gar nicht auf, dass das nicht das Original ist. Aber an der Rückseite sieht man es natürlich ganz schnell, weil wenn du jetzt noch mal eins weiterblätterst, dann siehst du die Rückseite des echten Bildes.
Ah.
Und die sieht natürlich ganz anders aus als die Vorderseite.
Die ist wirklich sehr anders.
Und vor allem, wenn man jetzt nochmal genau hinschaut, ist auf der originalen Rückseite, sieht man auf dem Foto schon diesen Brandstempel. Und der ist natürlich auf der Fälschung gar nicht drauf.
Okay. Warum ich mir jetzt hier ein Foto von einem Bild ansehe, das liegt daran, dass dieses Bild gerade nicht beim Deutschen Museum liegt. Warum das so ist und welche krasse Story dahinter steckt, darüber reden wir jetzt bei Unboxed Stories ans Licht gebracht.
Herzlich willkommen im Deutschen Museum.
3, 2, 1.
Ihr hört Unboxed Stories ans Licht gebracht. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und in diesem Podcast nehme ich euch mit in das Leben von ErfinderInnen und EntdeckerInnen, die etwas verändern wollten. Diese Folge ist ein bisschen anders als die anderen. Wir nehmen uns in dieser Folge Zeit für ein ausführliches Gespräch. Es geht um Nazi-Raubkunst, um einen Diebstahl im Depot des Deutschen Museums und um eine Fälschung. Diebstähle in Museen, das passiert immer mal wieder. Von ein paar Fällen habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. 2019 zum Beispiel wurde aus dem historischen grünen Gewölbe des Residenzschlosses Dresden Schmuck im Versicherungswert von mehr als 113 Millionen Euro gestohlen. Besonders brisant wird es, wenn es Mitarbeitende eines Museums sind, die Sammlungsstücke stehlen. so wie im British Museum in London, wo ein Kurator hunderte wertvolle Exponate auf eBay versteigert hat. Und auch im Fall des Deutschen Museums war es ein Museumsmitarbeiter, der 4 Gemälde, Kunstwerke aus dem Depot an ein Auktionshaus verkauft hat, um sich ein Leben im Luxus leisten zu können. Wie sich die Geschichte genau abgespielt hat und wie Dr. Bernhard Wörle den Diebstahl aufgedeckt hat, das hört ihr jetzt.
Du warst ja derjenige, dem aufgefallen ist, dass dieses Gemälde gefälscht wurde. Wie genau dir das aufgefallen ist, darüber reden wir gleich noch. Aber jetzt will ich natürlich erstmal wissen, was ist denn überhaupt deine Aufgabe im Deutschen Museum? Wie kann dir sowas auffallen? Also in welchem Rahmen arbeitest du?
Einmal bin ich für unsere Datenbank zuständig. Also die ganze Sammlung, die wir haben, alle Objekte, die wir haben, sind in einer Datenbank verzeichnet, damit wir die Objekte wiederfinden im Depot, damit wir wissen, was wo in der Ausstellung steht, damit wir überhaupt wissen, was wir alles haben und so weiter und so fort. Ja. Das ist meine eine Aufgabe, und meine andere Aufgabe seit einigen Jahren ist die sogenannte Provenienzforschung. Da geht es immer um die Frage, wo kommen die Sachen, die wir haben, eigentlich her? Und gibt es bei diesen Dingen auch Sachen, die ja aus einem sogenannten Unrechtskontext kommen? Ja, also das ist was man sehr stark jetzt von den ethnologischen Museen kennt, ja, die eben viele Objekte haben, die aus ehemaligen Kolonien stammen, die zum Teil auf Strafexpeditionen gestohlen worden sind, die sich irgendjemand gewaltsam angeeignet hat und wo man aus heutiger Sicht sagt, sowas geht eigentlich nicht, das ist Unrecht und sollte eigentlich zurückgegeben werden. Der zweite große Komplex ist NS-Raubkunst, ja, was jetzt vor allem natürlich die kunsthistorischen Museen betrifft, die mitunter doch zahlreiche Objekte aus jüdischem Besitz, der in der NS-Zeit eben enteignet wurde, in den Sammlungen haben.
Warum ist es für das Deutsche Museum so wichtig, dem nachzugehen?
Das müssen wir. Also es gibt seit 1998 diese sogenannte Washingtoner Erklärung. Das ist ein internationales Abkommen, in dem sich viele Staaten, aber eben auch Deutschland dazu verpflichtet haben, ja, enteigneten jüdischen Kunstbesitz in ihren Museen zurückzugeben, wenn sich das nachweisen lässt. Obwohl, und das war der Sinn dieser Erklärung, es rein juristisch an sich schon verjährt ist. Ja. Jedes öffentliche Museum in Deutschland und im Übrigen auch Bibliotheken und Archive sind dazu verpflichtet, ihre Sammlungsbestände eben nach solchen Dingen zu durchsuchen, wenn es Verdachtsmomente gibt, sich das eben genauer anzuschauen, und wenn sich so ein Verdacht erhärtet, dann auch versuchen, eben eine faire und gerechte Lösung zu finden.
Jetzt so ganz generell, wenn man so einen Verdachtsmoment hat, wie genau geht man dann vor?
Ja, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Ja. Also dieses Gemälde, mit dem wir hier angefangen haben, also dieser Froschkönig vom Franz Stuck, ja, da könnte ein Anhaltspunkt dieser Brandstempel auf der Rückseite sein. Die Rückseiten bei den Gemälden sind für die Provenienzforschung immer interessant und oft sogar interessanter als die Vorderseite.
Warum ist das so?
Naja, weil da die Sammler gerne ein Etikett oder eben mal so ein Brandstempel oder eine Signatur hinterlassen haben oder auch Auktionshäuser eine Nummer aus einer Auktion, in der das Bild mal verkauft worden ist. Das steht dann da mitunter hinten drauf. Und wenn man Glück hat, kann man eben über diese Spuren rekonstruieren, durch welche Hände dieses Werk früher gegangen ist. Ja. In einem anderen Fall war auf der Rückseite so ein altes Pfandsiegel. Das kam uns verdächtig vor. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, es gibt eine Datenbank, in der die Erben enteigneter jüdischer Kunstsammler, auch andere Leute, Kunstwerke, die sie vermissen, die sie suchen, online stellen. Das betreibt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. So, dann haben wir in dieser Datenbank nachgeschaut, gibt es da vielleicht irgendeinen passenden Eintrag? Ja? In dem Fall war es ein Bild von Hans Thoma, von einer Meerjungfrau. Und es gab tatsächlich so einen Eintrag. Wir haben dann noch was herausgefunden. Also wir haben uns dann mit der Geschichte dieses jüdischen Sammlers, dem das ursprünglich mal gehört hat, näher beschäftigt und haben herausgefunden, also die Kunstsammlung, die er 1938, als er geflohen ist aus Dresden, dort in seiner Villa hinterlassen hat, wurde dann 1941 oder 43 versteigert, zwangsversteigert beim Auktionshaus in Berlin. So, und haben gedacht, Auktion, gibt es vielleicht noch einen Katalog? Gab es tatsächlich, gab es sogar online in der UB Heidelberg, die haben diese ganzen alten Auktionskataloge digitalisiert. Und in diesem Katalog gab es sogar ein Foto, genau von diesem Bild, das damals zwangsversteigert worden ist. Und damit war also ganz klar, das Bild, das wir hier in der Sammlung haben, stammt ursprünglich aus dieser Sammlung Sigmund Waldes in Dresden, der 1938 eben dann enteignet worden ist. Und das werden wir jetzt auch zurückgeben.
Wie ist denn das Gemälde des Froschkönigs ins Deutsche Museum gekommen?
Das kam über diesen sogenannten Bühler-Nachlass. Also das war, Max Bühler war ein Industrieller in Pforzheim gewesen, der irgendein Verfahren erfunden hat, besonders gute Walzmaschinen herstellen kann, also Maschinen, mit denen man aus so Eisenbarren letztlich Blech oder Draht herstellt. Und damit ist Herr Bühler offensichtlich so wohlhabend geworden, dass er sich eine große Kunstsammlung leisten konnte. Eine eigenwillige Sammlung, also nicht nur Gemälde von Stuck, Lenbach, Kaulbach, solche Künstler, sondern auch jede Menge Antiken, ägyptische Sachen, chinesisches Porzellan, Nymphenburger Porzellanfiguren, also ja, eine etwas eigenwillige Mischung, kann man sagen. Ja. Ich meine, das Interessante ist, wieso hat er das dann, als er 1978 gestorben ist, im Deutschen Museum vermacht?
Ja.
Meine Vermutung ist, es hängt eben damit zusammen, dass das Deutsche Museum in den 50er Jahren sich mal an den Max Bühler gewandt hat, weil wir so eine Walzmaschine haben wollten, wie er in seiner Fabrik hergestellt hat. Und da hat er uns dann tatsächlich eine solche Maschine geschenkt. Erst eine kleine, später dann nochmal eine große mit Motor. Und die stand auch bei uns in der Ausstellung und wurde auch vorgeführt.
Was ist denn dann mit der Sammlung passiert, als ihr die gekriegt habt?
Bühler hatte in Pforzheim eine Villa. Die war eben von oben bis unten voller Kunst. Was ich so aus den Unterlagen rekonstruieren kann, ist, man fuhr da ein paar Mal hin, schaute sich die Sachen an und hat sich dann, ja, wie soll ich sagen, den besseren Teil herausgesucht. Und das, was man nicht haben wollte, das ist dann verkauft worden. Und ja, der andere Teil wurde dann katalogisiert und nach München gebracht. Also man hat damals auch versucht, eben ein bisschen mehr über die Quellen, aus denen Bühler seine Sammlung eigentlich erworben hatte, zu erfahren. Weil man auch damals schon gedacht hat, naja, wir wollen uns da jetzt nichts aufhalsen, was vielleicht dann doch irgendwie einen dubiosen Ursprung hat. Mhm. Ja, man hat dann also auch mit ehemaligen Angestellten dieser Firma Bühler und anderen Leuten geredet, die da noch irgendwas wissen konnten, hat aber nicht viel mehr erfahren, als dass Bühler das meiste wohl in verschiedenen Auktionshäusern in Köln oder auch München wohl gekauft hat. 1998 gab es eine kurze Sonderausstellung im Ehrensaal des Deutschen Museums, um diese Schenkung, die ja sehr umfangreich war und insgesamt schon auch einen größeren Wert dargestellt hat, auch damals schon, ja, zu würdigen. Aber letztlich, nachdem wir kein Kunstmuseum sind, sind die Dinge dann tatsächlich ins Depot gewandert.
Dann war das aber so, du hast, glaube ich, 2013 dann angefangen, im Deutschen Museum zu arbeiten, ja. Richtig? Und dann ist ja diese Sammlung irgendwie wieder wichtig geworden. Wie kam das? Wie bist du auf diese Sammlung gestoßen?
Naja, das hängt auch wieder, also da ging es auch wieder um die Frage der Provenienz. Ja? Mhm. Ich habe wann habe ich denn damit angefangen? Ich glaube 2020 angefangen, mich eben näher mit der Provenienzforschung zu beschäftigen. Meine Frage war jetzt eben mal, was muss man sich denn da jetzt mal genauer anschauen? A, eben was mögliche Exponate aus kolonialen Kontexten angeht und B, wo könnte irgendetwas verdächtig sein unter dem Gesichtspunkt, handelt es sich vielleicht um NS-Raubgut? Mhm. Ich habe das versucht, mal so einzugrenzen und kam dann letztlich auf beiden Wegen auch wieder auf diese Bühler-Sammlung, die eben relativ groß ist. Das sind insgesamt um die 1000 Exponate, die wir da übernommen haben. Und das Problem bei der Bühler-Sammlung war eigentlich, dass wir eben nicht wussten, wo hatte Bühler diese Sachen her. Und vom Zeitraum, ja, nachdem er angeblich, was in so eine Erfahrung bringen konnte, viel in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch gekauft hat, wohl bei Auktionshäusern, aber da mussten sich natürlich auch wieder fragen, wo hatten die eigentlich die Objekte her? Und eben in der NS-Zeit sind viele Leute, vor allem jüdische Bürger und Bürgerinnen, um ihren Kunstbesitz gekommen, der dann natürlich irgendwo im Handel gelandet ist. Und deswegen war diese Bühler-Sammlung was, wo wir von Anfang an, also nicht von Anfang an, aber seit wir dieses Projekt haben, gesagt haben, das sollten wir uns auf jeden Fall auch mal genauer ansehen.
Wie bist du dann darauf gekommen zu sagen, ah, den Froschkönig, den schaue ich mir auch noch mal genauer an?
Es gab jetzt keinen konkreten Verdacht bei dem Froschkönig. Ja. Aber als ich angefangen habe, dieses Forschungsprojekt zu möglichen NS-Provenienzen vorzubereiten, wollte ich eben doch mal irgendwie so ein bisschen die Menge genauer eingrenzen, wie viele Objekte wird sich dieses Projekt, für das wir dann auch eine Stelle ausgeschrieben haben, wird sich das anschauen müssen. Dann habe ich gedacht, so, Bühler-Sammlung, ich schaue mir diese Gemälde mal genauer an. Und was mich besonders interessiert hat, war eben die Rückseite. Und von diesem Froschkönig gab es auch in der Datenbank schon Informationen zu der Rückseite und auch eine Notiz, dass da so ein Stempel von einem Vorbesitzer drauf ist.
Ich schaue mir das mal an. Das ist die Rückseite.
Genau, das ist die Rückseite.
Und so, dieses Foto war auch in der Datenbank hinterlegt.
Das Foto ist aus der Datenbank.
Okay.
Und du siehst hier, hier ist dieser Brandstempel, den man aber hier, also links oben auf der Rückseite, den man aber hier nicht genau lesen kann.
Ja, man kann das ganz, also man sieht, es sind drei Zeilen, es sieht ein bisschen aus, als wäre so reingelötet worden.
Genau, es ist ein Brandstempel.
Genau, aber so richtig, richtig entziffern kann man tatsächlich
und da
nicht.
Oben steht dann auch nochmal handschriftlich eine Nummer, die durchgestrichen worden ist und wieder ausgebessert worden ist.
Ja, statt 1738 und dann 1739.
Genau.
Mhm. Also du hast dieses Bild in der Datenbank gesehen.
Das Problem war, dass in der Datenbank war vermerkt, da ist ein Stempel drauf und der war aber falsch abgeschrieben.
Ah, wieso? Was stand da?
Da stand eben, ich weiß heute, das hätte heißen müssen Arthur von Frankett. In der Datenbank hatte aber jemand geschrieben Aranket. Und diesen Sammler gab es nicht. Man findet aber dann natürlich jetzt
also dank Google. Also du hast ihn dann gegoogelt und was?
Genau, findet man schnell raus. Also Aranket gibt es nicht, aber es gibt einen Herrn Frankett.
Mhm.
Das lag natürlich nahe, dass das der Sammler war. Aber ich sagte mir, nee, ich möchte es mir jetzt doch genauer anschauen und nicht einfach hier irgendwas ausbessern, ohne dass ich das jetzt im Wortlaut wirklich gesehen habe.
Mhm.
Ja, und deswegen habe ich mir das Gemälde eben kommen lassen.
Genau, das ist dann aus dem Depot zu dir geliefert worden.
Also nicht zu mir ins Büro. Wir haben da eine, es nennt sich Objektannahme, einen Raum, wo also Objekte angeliefert werden. Sei es, wenn sie als Schenkung ans Haus kommen oder wenn wir irgendwas gekauft haben oder auch Dinge, die eben aus den Depots hier auf die Museumsinsel gebracht werden.
Was hast du gedacht, als du das Gemälde das erste Mal gesehen hast in diesem Raum?
Na, als ich die Vorderseite gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie hatte ich es mir so ein bisschen anders vorgestellt vom Foto her.
Inwiefern
dachte,
anders?
Ja, es sah irgendwie so die Farben so ein bisschen neu aus. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie hätte ich gedacht, dass so ein echter Stuck irgendwie so ein bisschen anders ausschaut. Aber das Motiv und alles war eigentlich doch relativ unauffällig.
Mhm.
Ja. Bis die Kolleginnen dann das Gemälde eben umgedreht haben, weil ich mir ja vor allem die Rückseite anschauen wollte. Und das stimmte eben überhaupt nicht. Also der Rahmen schon, aber die Holzplatte, die in den Rahmen eingeklemmt war, die hatte eine völlig falsche Farbe. Das Holz sah aus wie so, ja, wie so Fichtenleimholz aus dem Baumarkt, ein bisschen angemalt. Und vor allem war von diesem Stempel nichts zu sehen. Und da sage ich, ja, also irgendwas stimmt hier nicht.
Was hast du gedacht in dem Moment, als du das erstmal gesehen hast?
Also ich habe erstmal gedacht, also irgendwas ist da falsch. Ja? Das kann definitiv nicht das Gemälde sein, weil ich habe ja das Foto in der Datenbank gehabt.
Mhm.
Und das Foto war auch noch nicht so alt. Also wir hatten da 2014, wurden alle Gemälde in einem bestimmten Depot wurden fotografiert. Also von dem her wusste man, das ist auch ein relativ neues Foto. Es gab auch eben diese falsche, aber eine Abschrift von diesem Stempel. Also es war gut dokumentiert, wie das eigentlich aussah. Und an der Rückseite, also tut mir leid, aber das stimmt nicht, das muss falsch sein.
Das hier ist die gefälschte Rückseite,
genau, richtig? Das ist die gefälschte Rückseite.
Also das ist wirklich, es sieht...
Ja, die Rückseite...
Es ist so lustig, weil es sieht so anders aus. Bei dem Original, die Rückseite, das Braun, wie das Holz lasiert ist, passt so gut zu dem Rahmen drumherum. Und bei der gefälschten Rückseite ist es einfach... Hier auf dem Bild sieht es schon fast gelb aus.
Also man kann es, ich finde es ja nach wie vor erstaunlich, dass sich jemand doch sehr viel Mühe gegeben hat, die Vorderseite zu kopieren oder zu fälschen, sodass man es, wenn man nicht sehr genau hinschaut, erstmal gar nicht merkt. Das Gemälde stand ja auch also mit dieser Fälschung offensichtlich viele Jahre bei uns im Depot, wurde auch mehrfach transportiert und es ist niemandem aufgefallen, ja, weil die Vorderseite so gut gefälscht war. Und dass man dann aber sich bei der Rückseite überhaupt keine Mühe mehr gibt, die Rückseite war das, wo ich sofort gesagt habe, das kann es nicht sein. Da haben wir es nochmal umgedreht und sagt, ja, aber die Vorderseite... Dann habe ich mal die Vorderseite auch genauer mit dem Foto des Originalgemäldes verglichen. Und dann haben wir natürlich an manchen Details auch gesehen, nee, die Vorderseite, das stimmt definitiv auch nicht. Mhm. Ja. Und wie gesagt, auch das Holz ist viel zu neu, um ein originales Stuckgemälde, das ist ja, glaube ich, 1891 zu sein. Und dann war klar, also irgendjemand muss hier das Original rausgenommen haben und eben gegen eine Fälschung ausgetauscht haben. Offensichtlich eben mit der Absicht, dass es erstmal keiner merkt.
Ich frage mich gerade an dieser Stelle, wie kann das sein, dass sowas nicht auffällt? Wir können da später nochmal drüber reden, aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Wie war das für dich, als du das realisiert hast, dass das wahrscheinlich gerade eine Fälschung ist?
Naja, ich war schon überrascht. Dachte mir, naja... Wahrscheinlich hat es jemand gestohlen.
Ganz kurz an der Stelle mal zur Begriffserklärung. Bernhard Wörle spricht hier von Diebstahl und das muss man von Raub unterscheiden. Bei einem Kunstraub ist Gewalt und Bedrohung im Spiel. Deshalb spricht man zum Beispiel auch von NS-Raubkunst, weil die Jüdinnen und Juden wurden ja in der NS-Zeit verfolgt und fürchteten um ihr Leben. In unserem Fall hier im Podcast wurde niemand bedroht. Deshalb ist es Diebstahl. Interessant ist es, dass beim Froschkönig beides zusammentrifft. Raubkunst und Diebstahl. Denn als Bernhard wie ein Detektiv einem NS-Raubkunstverdacht nachgeht, deckt er den aktuellen Diebstahl und die Fälschung auf. Übrigens hat Bernhard die Provenienzforschung am Froschkönig erstmal eingestellt, solange es unklar ist, ob und wie das Gemälde wieder in den Besitz des Museums zurückkehrt.
Ich meine, es kommt bei uns jetzt nicht jeden Tag vor. Andererseits ist natürlich auch so, auch an Museen werden hin und wieder mal Dinge gestohlen. Also wir haben auch, es gibt Diebstähle, die sind auch in der Datenbank verzeichnet. Schon in den 60er Jahren nach dem Krieg ist vieles gestohlen worden. Aber jetzt in der jüngeren Zeit ist eher ungewöhnlich, ja.
Was war dann das Erste, was du gemacht hast?
Ja, ich habe erstmal meinen Chef informiert und habe ihm also eine Mail geschickt und habe gesagt, also wir haben jetzt hier doch sehr stark den Verdacht, dass hier ein wichtiges Objekt gestohlen worden ist. Habe ihm auch mal einen Vergleich kurz mitgeschickt von dem Original in dieser Fälschung und habe das mal gemeldet. Das nächste, was dann aufkam, war die Frage, ja, was ist denn so ein Gemälde eigentlich wert? Und wir müssen das ja der Versicherung melden und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das findet man eigentlich relativ leicht raus. Es gibt ja einen Kunstmarkt. Jetzt googelst du einfach mal, was so ein Stuckgemälde momentan auf Auktionen bringt. Ich meine, da gibt es natürlich auch größere und kleinere, bessere und weniger gute. Aber dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Und ich habe nach Auktion und Franz von Stuck gesucht und kam dann sehr schnell drauf, dass...
Ich google auch gerade. Ja. Hier steht so 162.000 ist jetzt eine Zahl, die hier rauskommt. 28.000, das ist 25.000, das ist jetzt nur so auf den ersten, auf dem ersten Googlen. 120.000. Ja, was kam bei deiner Google-Suche
raus? Aber ich habe mich eben dann, also die Auktionshäuser sind ja verpflichtet, das, was sie verkauft haben, auch online zu veröffentlichen, um eben auch zu verhindern, dass Diebesgut verkauft wird, beziehungsweise man dann zumindest im Nachhinein sowas auch nochmal feststellen kann. Und dann habe ich mich da mal so durchgescrollt durch die Verkäufe und plötzlich taucht da unser Froschkönig auf.
Ach,
für
was?
70.000 Euro verkauft 2017 beim Münchner Auktionshaus. Und dann war natürlich klar, was passiert ist. Also das wurde das Original eben hier gegen eine Fälschung ausgetauscht und dann bei diesem Münchner Auktionshaus eben 2017 für 70.000 Euro versteigert.
Scheiße. Entschuldigung, aber also weiß ich nicht, was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen, als du diese Seite gesehen hast?
Ja, okay, ich habe gedacht, bingo, jetzt haben wir es, jetzt wissen wir also genau, was passiert ist. Wer kommt eigentlich an diese Objekte dran? Also dieses Gemälde und ein paar andere Gemälde aus dieser Bühler-Sammlung, aus der dieses Bild stammt, die waren nur 1998 mal für ein paar Wochen zu sehen. Ja, und daran wird sich aber so gut wie niemand erinnert haben. Es gibt von dieser Ausstellung keinen Katalog. Es gab von der ganzen Bühler-Sammlung keinen Bestandskatalog. Das heißt, es konnte eigentlich überhaupt niemand wissen, außer ganz wenigen, die an dieser Ausstellung damals beteiligt waren, dass wir diese Gemälde überhaupt haben. Und damit war eigentlich ziemlich schnell klar, es muss jemand gewesen sein, der entweder direkt hier im Haus tätig war oder der zumindest über entsprechende Insider-Informationen verfügt hat. Und dann war halt die Frage so, natürlich, wer war es? Ist der vielleicht oder die noch am Haus? Ist da vielleicht noch mehr weggekommen? Dann habe ich mich, ich arbeite ja nicht im Depot, habe ich mich wieder an meine Datenbank gesetzt und mir gedacht, naja, ich weiß, 2014 wurden diese ganzen Gemälde fotografiert und auch der Standort gebucht. Also das heißt, da war eigentlich alles da.
Da muss das Original ja auch noch da gewesen sein, weil ihr ja die Bilder von dem Original noch hattet.
Richtig, 2014. Richtig.
Das heißt, es muss irgendwann zwischen 2014 und wann ist dir das aufgefallen?
2022.
Also es muss zwischen 2014 und 2022 passiert sein.
Genau, also wir wussten, 2014 waren diese ganzen Bühler-Gemälde und auch anderes, was in diesem sogenannten Gemäldedepot gelagert war, war auf jeden Fall noch vorhanden. Und dann guckte ich mir das an und dann fiel mir bei zwei anderen Gemälden auf, dass da der Standort auf unbekannt gebucht war. Es kommt natürlich immer wieder mal vor, dass irgendjemand was vielleicht kurz rausnimmt, um damit irgendwas zu machen, das nicht vermerkt, dann sucht der Nächste und findet es nicht und hält dann in der Datenbank fest, ja, ist gerade nicht auffindbar, kommt manchmal vor. In dem Fall war es jetzt aber natürlich verdächtig. Und ja, bingo, ja, auch die sind dann 2017 und 2018 bei diesem Auktionshaus in München eben verkauft worden. Und man hat anhand der Fotos und natürlich der Maße und allem war völlig klar, auch das sind unsere Gemälde. Nachher sind die Kollegen dann natürlich auch ins Depot und haben gesagt, ja, die Rahmen sind noch da.
Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, wann war der Punkt, wo ihr die Polizei eingeschaltet habt? Oder habt ihr die überhaupt eingeschaltet?
Ja, klar haben wir die dann zeitnah eingeschaltet. Also als klar war, dass also drei Gemälde, das hat sich also innerhalb von Tagen ja ausgestellt, dass die offensichtlich gestohlen und verkauft worden sind, haben wir natürlich die Polizei eingeschaltet. Es gibt ja bei der Kripo dann so eine eigenes Kunstdezernat oder wie auch immer, die sich dann darum gekümmert haben. Die kamen dann auch her, interviewten mich und andere, nahmen sich dann also auch Dinge mit, die Rahmen, die noch da waren, auch diese Fälschung, um das also alles kriminalistisch zu untersuchen. Tatsächlich ist es so, dass die Auktionshäuser ja verpflichtet sind, die Personalien des Einlieferers aufzunehmen. Naja, es hat sich dann herausgestellt, es war tatsächlich ein ehemaliger Mitarbeiter des Deutschen Museums.
Oh
der ja im Rahmen seiner Aufgaben eben auch Zugang zu diesem Depot hatte, haben musste und hat das letztlich ausgenutzt. Und wir haben den, wie soll ich sagen, den großen Vorteil, dass wir unsere Objekte eben gut dokumentiert hatten und jetzt auch natürlich ganz klar nachweisen konnten, dass das Objekte aus dem Deutschen Museum sind. Ja, wir haben die Fotos, wir haben Maße, eine Beschreibung, alles und so weiter. Es gab ja letztes Jahr, 2023, auch einen großen Ausverkauf aus dem British Museum in London, wo auch ein Mitarbeiter, ich glaube sogar ein Kurator, zu Hunderten, zu Tausenden Objekte aus dem Sammlungsbestand, ich glaube bei eBay, verkauft hat. Und da hatte man das Problem, dass man schwer nachweisen kann, was da alles aus dem Museum ist, weil die Dinge gar nicht inventarisiert waren zum großen Teil.
Das heißt, für sowas ist eine Datenbank auf jeden Fall sehr gut.
Für sowas ist eine Datenbank schon ziemlich gut, noch besser ist. Und auch da sind wir jetzt eben doch gut aufgestellt, wenn man Fotos von diesen Objekten hat. In diesem Fall auch Fotos der Rückseite. Das hat sich auch als sehr vorteilhaft erwiesen. Also das ist dann schon wichtig.
Jetzt, du hast eben schon gesagt, dass ihr gar nicht richtig wisst, wie der Mitarbeiter das angestellt hat. Der hat 2 Jahre da gearbeitet. Der war für den Transport von
Objekten
ja. zuständig. Weiß man, wieso diese Person das gemacht hat?
Was in der Pressemitteilung des Amtsgerichts steht, ist, es ging um Geld. Er hat die Dinge verkauft und sich dann dafür, glaube ich, irgendwie ein neues Auto und ich weiß nicht, Rolex oder sowas gekauft. Ja, also das scheint das Motiv gewesen zu sein. Ja.
Habt ihr die Bilder wiederbekommen?
Eins haben wir wiederbekommen. Ein Mädchenporträt von Defregger. Das haben wir wiederbekommen, weil es zwar auch bei einem anderen Auktionshaus eingeliefert worden ist, um es zu versteigern. Es hat aber niemand gekauft.
Ah, der Froschkönig wurde jetzt versteigert. Kann man herausfinden, wer das ersteigert hat und zu dem hingehen und sagen, hey, du hast Diebesgut ersteigert?
Ja, also die Kripo kann das. Das hat die auch gemacht. Also wie gesagt, es sind ja 3 Gemälde versteigert worden. Also der Froschkönig von Stuck, ein Defregger noch und ein Mönch mit der gerade sich so ein Glas Wein beguckt von Grützner. Die sind alle eben zwischen 2017 und 2018 versteigert worden. Das Problem ist, es gibt da eine Besonderheit im deutschen Recht, die es meines Wissens auch nur in Deutschland gibt. Also normalerweise kann man Diebesgut nicht gutgläubig erwerben. Also ich kann nicht sagen, ja, ich habe das gekauft und konnte ja nicht wissen, dass es gestohlen worden ist und deswegen darf ich es behalten. Das geht normalerweise nicht. Ja, das geht in anderen Fällen, aber bei Diebesgut ist so ein gutgläubiger Erwerb normalerweise ausgeschlossen. So, und da gibt es jetzt dummerweise eine Ausnahme. Und das ist, wenn ich sowas auf einer öffentlichen Auktion erwerbe. Das heißt, man hat in so einem Fall juristisch dem Käufer gegenüber keine harte Handhabe. Jetzt im Fall dieses Froschkönigs von Stuck kommt noch was dazu. Da, das war auch in der Zeitung schon zu lesen, ist bekannt, dass das Bild ins Ausland verkauft worden ist, nämlich in die Schweiz und an eine Galerie. Und da kommt jetzt noch was anderes dazu. Dinge aus Museumssammlungen in Deutschland unterliegen, weil sie eben Museumsgut sind, automatisch dem Kulturgutschutzgesetz. Und Dinge, die dem Kulturgutschutzgesetz unterliegen, kann ich nicht so einfach ausführen aus Deutschland. Das heißt, unter Umständen, das ist aber eben auch noch in der Klärung, liegt da möglicherweise ein Fall von illegaler Ausfuhr von Kulturgut vor. Das ist aber zu klären. Mhm. Ja.
Ich habe das vorhin ja schon kurz angeteased. Wie kann das sein, dass wirklich mehrere Bilder geklaut werden und das einfach nicht auffällt über Jahre hinweg.
Naja, also so viele waren es ja nicht. Also es waren vier. Also man kann nicht jeden Monat irgendwie eine Inventur machen und schauen, ob alles da ist.
Also mal eben eine Inventur zu machen ist nicht möglich, weil die Sammlung des Deutschen Museums zu den größten Wissenschafts- und Techniksammlungen der Welt gehört. Allein in den Ausstellungen auf der Museumsinsel und in den vier Zweigstellen des Museums sind 25.000 Objekte zu sehen. Und das ist etwa nur ein Fünftel der Sammlungsstücke, die das Museum insgesamt besitzt. Das sind nämlich über 125.000. Viele davon stehen im Depot und sind sehr groß, wie die Apparatur von Arno Penzias, von der ihr in der allerersten Folge gehört habt. Aber auch sehr kleine Objekte sind darunter, wie die Impfstoffampullen von Rudolf Weigel, von denen ich euch in Folge 3 erzählt habe. All diese Objekte, deren Wert sich nicht wirklich beziffern lässt, werden also an verschiedenen Orten aufbewahrt und von einem großen Team konserviert, restauriert und so gelagert, dass sie der Nachwelt erhalten bleiben. Und da guckt man mal nicht ebenso schnell durch.
Was hat denn das Deutsche Museum aus diesem Kunstraub gelernt? Was hat sich seitdem verändert?
Also eben eine Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist, dass wir uns zwar dann sehr schnell alles, was so ja, Richtung Kunst geht, also Gemälde, Statuen, Keramik und so weiter, online gestellt haben, um eben zu verhindern, dass sowas, selbst wenn es gestohlen werden würde, einfach verkauft werden kann. Weil sobald das online ist, kann jeder recherchieren. Ja, die Auktionshäuser müssen, ich meine ab einem gewissen Wert, aber müssen sie also prüfen, ob diese Dinge nicht irgendwo gestohlen worden sind. Und das Erste, was man natürlich macht, ist online zu recherchieren. Wenn man jetzt seine Objekte in einer Online-Datenbank öffentlich einsehbar hat, hat das Auktionshaus zumindest eine Chance, sowas auch festzustellen. Das war bei uns damals halt leider nicht gegeben.
Ja. Der Täter wurde ja verurteilt.
Ja.
Was war die Strafe vom Täter? Zu was wurde er verurteilt?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, 1 Jahr, 9 Monate auf Bewährung und auf Rückzahlung des Erlöses aus den Auktionen. Also das Gericht hat ihn dazu verurteilt, eben dieses Geld wieder zurückzugeben. Wobei die Frage ist, ob das überhaupt noch irgendwo im Bar vorhanden ist.
Ja, also wenn er sich davon die Rolex gekauft hat, vielleicht schwierig.
Rolex, Rolls Royce und ich weiß nicht was.
Ja.
Also er wird wahrscheinlich nicht mehr viel da sein.
Was ist denn jetzt mit dem gefälschten Bild passiert?
Das ist noch bei der Kripo. Das kriegen wir zurück. Und
ach, wirklich?
Ja, ja, das wollen wir auch wieder haben. Das hat auch schon eine Inventarnummer. Das kommt ins Fachgebiet Museumsgeschichte. Und
Kann man dann natürlich diese ganze Geschichte dran erzählen an der Fälschung.
Genau. Schön wäre es halt, wenn wir dann irgendwann zu der Fälschung auch das Original mal wieder hätten. Das wäre natürlich noch wichtiger.
Dann kann man sie nebeneinander hängen. Und dann kann jeder selber beurteilen, wie gut die Fälschung ist.
Auch das, ja.
Ich drücke euch ganz doll die Daumen, aber das ist ja noch am Laufen. Also mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird.
Schauen wir mal.
Und apropos schauen, unter dem Link in den Shownotes könnt ihr euch das gestohlene Gemälde auch selber ansehen. Das war die 7. Folge von Unboxed – Stories ans Licht gebracht. Und damit ist unsere erste Staffel erstmal zu Ende. Wir haben euch in diesem Podcast mitgenommen, in die verborgene Welt der Museumsstücke, in eine der größten und wichtigsten Sammlungen an technisch-wissenschaftlichem Kulturerbe weltweit, um zu zeigen, wie viel Zukunft in der Vergangenheit steckt und warum es wichtig ist, dass es Orte wie das Deutsche Museum gibt, die dieses Kulturerbe aufbewahren und die Stories der mutigen Menschen dahinter immer wieder neu erzählen. Dafür geht ein großes Dankeschön an die Commerzbank-Stiftung, die die Entwicklung dieses Podcasts ermöglicht hat, und an Astrid Kiesling-Taskin von der Commerzbank-Stiftung, die mit Rat und Tat die Umsetzung begleitet hat. Wir wollen übrigens weitermachen mit neuen Stories, also abonniert unseren Kanal und gebt uns gerne Feedback zu dem, was euch gefallen hat und was ihr künftig hören wollt. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eure Weiterempfehlung. Unboxed – Stories ans Licht gebracht ist ein Podcast des Deutschen Museums, produziert von Kugel und Niere. Vielen Dank an Bernhard Wörle für das Interview. Redaktion Johanna Bowman, Nelly Ritz und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Sounddesign Simone Hundrieser. Executive Producer Kugel und Niere, Anna Bühler und Elisabeth Fee. Executive Producer Deutsches Museum, Annette Lein, Denise Hanack und Carola Dahlke. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheurel und ich sag Danke fürs Zuhören.